China greift nach Europa. Das ist der Tenor, der so manchem heimischen Autobauer momentan die ohnehin schon tiefen Sorgenfalten noch tiefer werden lässt. Dabei wollen Chinas OEMs nicht mehr nur über den Preis, sondern vor allem über Technologieführerschaft, Tempo und über ein komplett neues Verständnis von Premium die europäische Kundschaft begeistern. Ganz vorne mit dabei ist ein Autokonzern, der vielen vor allem über die Premium-Elektromarken Volvo, Polestar und jetzt auch neu Zeekr bekannt sein dürfte. Es handelt sich um Geely. Der Multimarkengigant will auf dem Kontinent ein Ökosystem aufbauen, das europäische OEMs gleich von mehreren Seiten unter Druck setzen soll.
Was mich bewegt. Der Automotive-Podcast.
Ja, Pascal, moin an dieser Stelle. Moin. Schön, dass ich mal hier wieder mit im Podcast bin. Es ist ja schon lange, lange her, dass ich hier mal, dass wir uns mal eben gehört haben.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie du klingst, wie du aussiehst.
Ja, genau. Das ist jetzt schon ein bisschen was her. Ich habe mir mit Spannung eure Folgen zuletzt angehört. Letzte Woche die Folge mit Valeo auch zum Thema Gaming. Sehr spannendes Thema auch. Mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Dann davor haben wir über die Hannover Messe gesprochen und habt ihr über die Hannover Messe gesprochen. Ja, und heute wollen wir wieder sozusagen in den Regelbetrieb übergehen. Und ich habe es eingangs gesagt, mal wieder über China sprechen und dort über einen, beziehungsweise nicht nur dort, sondern auch hier in Europa, über einen Player, der ein sehr interessantes Modell momentan fährt. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, Pascal, lass uns nochmal so ein bisschen in die Aktualität gehen, denn kleiner Hinweis noch zur Transparenz. Wir nehmen heute am Freitag den 8. Mai auf und da gab es gleich ein, zwei Meldungen, die wir doch hier am Podcast schon auch nochmal erwähnen sollten, weil das ist doch schon ganz interessant, was sich da entwickelt. Was ist denn das gewesen?
Ja, absolut. Yannick, viele hören uns ja auch, wenn die Folge dann in der Nacht auf Montag erscheint, ja auch direkt montags im Pendelverkehr, im Commute auf dem Weg zur Arbeit. Das können wir ja ganz gut erkennen, dass das dann doch das typische Nutzererlebnis unseres Podcasts ist. Und insofern, falls man es Freitag selbst noch nicht gelesen oder gehört hat, hier direkt der Service von uns auf dem Weg zur Arbeit. Was ist wichtig? Und das sind für mich vor allem zwei Themen, Yannick, die durchaus von einer Relevanz sind, weswegen wir uns überlegt haben, dann eben diesen kleinen News-Roundup mal zu machen. Und zwar wird Porsche das Vorstandsressort KIT auflösen und das Thema wieder im Ressort Forschung und Entwicklung unter Entwicklungschef Michael Steiner ansiedeln. Das ist schon interessant. Porsche hatte vor einigen Jahren eben dieses Vorstandsressort KIT geschaffen, dort Sayed Khan, ehemaliger Mercedes-Mann, dort positioniert. Und ja, jetzt ist sozusagen dieses, vielleicht kann man das schon so rauslesen, Experiment wieder Geschichte. Porsche will den Vorstand verkleinern, will da auch die vielleicht auch Abläufe, Prozesse wieder ein bisschen weiter verschlanken. Und das geht jetzt eben zu Lasten von eben diesem Ressort KIT, Digitalisierung, Nutzererlebnis, Infotainment, all das, Konnektivität, all das, was dazugehört. Und eben auch zu Lasten von Sayed Khan. Das ist jetzt interessant, weil es ist so ein bisschen undurchsichtig, wie jetzt die künftige Zusammenarbeit aussieht, denn man wird wohl noch weiterhin mit Sayed Khan auch arbeiten an dem Thema. Er wird, so wie Porsche es sagt, weiterhin zur Verfügung stehen. Porsche sagt aber auch, und da zitiere ich, Khan soll sein Know-how in Zukunft im Rahmen eines Software-Partnerschaftsmodells einbringen. So, was auch das immer das heißen mag.
Das klingt aber etwas arg verklausuliert und das klingt für mich tatsächlich auch wieder ein bisschen nach Pressesprech oder Marketing-Sprech an dieser Stelle. Man könnte dahinter ja auch vermuten, könnte man auch vielleicht einen Rausschmiss vermuten an der Stelle, beziehungsweise dass Sayed Khan an der Stelle doch einen anderen Karrierepfad einschlagen wird. Das weiß man natürlich an der Stelle noch nicht. Da sind wir natürlich auch dran, um da noch mehr Infos zu bekommen, was da jetzt nun wirklich hintersteckt.
Ja.
Aber für mich schon irgendwie ein interessanter Move und deutet so ein bisschen darauf hin, dass man sich bei Porsche jetzt doch wieder so, also wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass man sich auch wieder mehr auf das Thema Verbrennungsmotor konzentrieren will, also so ein bisschen von den modernen Antriebsthemen dann wieder abrücken möchte.
Ja, klassische Tugenden einfach, ne?
Genau, klassische Tugenden. Und das klingt jetzt auch in dem Bereich so, dass man sich jetzt nicht mehr mit dem ja HMI und was kann man denn noch für Services ins Auto bringen und so weiter jetzt beschäftigen will, sondern doch eher wieder auf die Tugenden, die Porsche die letzten Jahrzehnte ausgemacht hat, konzentrieren will und doch deutlich auch schlanker vorangehen will, was so ein bisschen die Organisation des Ganzen auch anbelangt. Also schon ein Move, der so ein bisschen ins Gesamtbild passt gerade, was der Leiters da macht.
Ja, ich zitiere an der Stelle noch einmal Matthias Müller, damals noch in seiner Funktion als Porsche-CEO, bevor er auch Volkswagen-Boss wurde, der auf der IAA schon vor vielen, vielen Jahren, ich war damals bei einer Pressekonferenz, gesagt hat, die wichtigste Konnektivität für uns ist die Bodenhaftung.
Ja.
Und das hat mich daran einfach sofort wieder erinnert, weil, wie wir gerade gesagt haben, offensichtlich wird man sich dort wieder an alte Tugenden erinnern und das heißt eben auch, dieses ganze Thema Digitalisierung, In-Car-Erlebnis und so weiter, jetzt eben dann doch nicht so hoch zu hängen. Ja, zumindest nicht so, dass man da ein Vorstandsressort zu haben muss mit all den Abstimmungen und so weiter, die es dazu braucht, sondern das Ganze kommt jetzt wieder in die Forschung und Entwicklung zurück.
Ja, interessant auf jeden Fall. Wir schauen und werden das weiter begleiten, was da jetzt noch für Details zutage treten. Aber Pascal, wir haben noch eine weitere News, die wir kurz besprechen wollen, die auch sich um das Thema Entwicklung dreht.
Ja, und da kommen wir schon ein bisschen auch im Übergang tatsächlich schon zum Thema China, worüber wir auch heute nochmal sprechen wollen. Und zwar hat Opel angekündigt, ein elektrisches C-Segment-SUV zu planen. Das jetzt erstmal erwähnenswert ist natürlich schon die Planung eines neuen Modells schon, ja, nicht falsch verstehen, aber das jetzt nicht erstmal überraschend. Überraschend ist tatsächlich oder bemerkenswert an der Stelle, erwähnenswert an der Stelle, dass eben Opel dieses C-Segment-SUV gemeinsam mit dem chinesischen OEM Leapmotor entwickelt wird. Dort gab es ja eine Partnerschaft, eine Zusammenarbeit zwischen Stellantis und Leapmotor und dort soll jetzt eben aus dieser gemeinsamen Entwicklungsarbeit Opel und Leapmotor gemeinsam soll jetzt eben ein solches elektrisches SUV entstehen. Design und erschaffen von Opel in Rüsselsheim, so heißt es, gebaut im spanischen Corsa-Werk in Saragossa. Das Ganze mit weniger als 2 Jahren Entwicklungszeit und zentrale Komponenten aber, was die elektrische Architektur und auch die Batterietechnologie angeht, die kommen von Leapmotor. Und wenn man jetzt mal, wenn ich an der Stelle jetzt auch mal Florian Hüttl, den CEO von Opel, mal zitiere, dann wird so ein bisschen ja deutlich, wie bemerkenswert das eigentlich ist oder warum das diskussionswürdig ist. Er sagt, unser neues SUV soll bei Opel in Rüsselsheim designt und erschaffen und von unseren internationalen Teams in Deutschland und China entwickelt werden. Die Partnerschaft mit Leapmotor soll ermöglichen, das Fahrzeug in weniger als 2 Jahren zu entwickeln. Das sagt Florian Hüttl. Das heißt, das Interessante ist doch hier, Yannick, dass wir nicht nur über den China Speed in China diskutieren und wir ja in letzter Zeit auch häufig zum Beispiel diskutieren, dass deutsche OEMs mit, oder in dem Fall ja deutsche OEM Opel, europäischer, französische Konzernmutter, dass es nicht nur darum geht, als europäischer OEM mit chinesischem Partner in China und für den chinesischen Markt mit hoher Geschwindigkeit zu entwickeln und zu innovieren, um eben dort lokal Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die auf dem chinesischen Markt funktionieren. Hier nimmt man sich jetzt den chinesischen Partner mit an Bord, um überhaupt in Europa hier in der Lage zu sein, ein Fahrzeug schnell auf den Markt zu bringen. Ja, um sozusagen, so hat es Opel auch formuliert, um die eigene Elektrifizierungsmodelloffensive auch skalieren und schnell auf den Markt bringen zu können. Mhm. Das heißt, jetzt sind wir an einem Punkt, und das ist ja schon der perfekte Übergang, Yannick, vielleicht zu dem, was wir heute eben dann nochmal diskutieren wollen. Wir sind an einem Punkt, an dem man sagen muss, wir brauchen einen chinesischen Partner, damit wir auch in Europa schnell europäische Modelle auf den Markt bringen können. Das finde ich dann schon bemerkenswert.
Ja, es ist so ein bisschen aber auch das konsequente Weiterdenken dieser ja China-Speed-Aspirationen, die man momentan gerade hat, so ein bisschen, dass man das versucht, nicht nur in China umzusetzen, sondern auch in Europa, auch in Deutschland am Ende des Tages. Ganz interessant übrigens auch, vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt auch nochmal lesen möchte. Wir haben dazu momentan eine ganz aktuelle Fisch reingekommen, eine Factory Tour, wo wir unser Autor Thomas Geiger in China unterwegs war und sich das Leapmotor-Hauptwerk da in Guangzhou angeschaut hat. Und auch in diesem Stück gibt es auch eine große Passage auch zu diesem Thema Opel und Leapmotor, was da jetzt auch die Hintergründe sein können. Also gerne da auch nochmal reinschauen. Das ist ganz spannend. Und wie auch Leapmotor jetzt sozusagen in Europa durchstarten will. Also die Chinesen kommen nach Europa und bringen ihre Kompetenz mit. Und ja, wenn sie in einem Markenverbund wie Stellantis unterwegs sind, dann wird da sicherlich auch der eine oder andere, der jetzt vielleicht in der Zeit, die es vonnöten gewesen wäre, nicht geschafft hat, vielleicht auch davon profitieren kann, mit der Geschwindigkeit jetzt hier auf Modelle schneller an den Markt zu bringen. Also ganz spannend. Aber Pascal, wir wollen da jetzt nicht zu tief jetzt reinstarten. Auch dazu wird sich sicherlich in der nächsten Zeit noch einiges entwickeln.
Ja.
Wir wollen jetzt das Thema China nicht verlassen, sondern anhand eines anderen Herstellers, eines großen Herstellers nochmal ein wenig vertiefen. Und das ist Geely. Geely, der ja, Multimarken-Gigant, wie es ja im Intro auch schon kurz angerissen hat, der will auch hier in Europa jetzt nochmal verstärkt durchstarten. Und Pascal, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ist Geely, also mir im Gegensatz vielleicht zu Marken wie BYD oder NIO oder auch die Joint Venture Partner von den deutschen OEMs, SAIC oder FAW, in China ist mir Geely eigentlich gar nicht so präsent, weil, und das ist eben auch ganz spannend, sie vielleicht eher über ihre Marken in Europa hier momentan präsent.
Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Ja, geht mir ganz genauso. Und du hast ja gerade die Erklärung schon geliefert, weil natürlich Geely schon längst in seinem Konzernverbund, in seinem Konzernkonstrukt natürlich europäischen Fußabdruck hat, nämlich über Volvo und über Polestar. Über einen von beiden, nämlich Polestar, werden wir ja auch heute noch ein bisschen genauer sprechen, weil es einfach interessant ist, wie sich das da entwickelt. Aber klar ist natürlich, dass man bislang hier auf dem europäischen Markt einfach auch über die europäischen Marken, die zu diesem chinesischen Konzern gehören, präsent gewesen ist und nicht über die chinesischen Marken.
Genau, und bevor wir jetzt da noch tiefer reingehen, auch in die einzelnen Marken, nochmal kurz, damit wir so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was eigentlich hinter Geely steckt, ein paar schnelle Fakten zu dem Konzern. 1986 von Li Shufu gegründet, der momentan immer noch der Chef des Ganzen ist. Zunächst als ganz interessant als Hersteller von Kühlschrankteilen und ab 1997 ging es dann ins Autogeschäft, also da schon auch seit 30 Jahren tatsächlich im Autobusiness unterwegs, sitzt in Hangzhou in China. Der Absatz 2025 lag bei 3,02 Millionen Fahrzeugen, also man ist da so in diesem 3-Millionen-Bereich unterwegs. Der Marktanteil in China liegt bei 10,5%. Bei den BEVs, also bei den batterieelektrischen Fahrzeugen, da ist man im letzten Jahr auf Platz 3 gewesen, tatsächlich hinter Tesla und BYD. Also ganz klar, Geely ist ein ganz, ganz entscheidender Player, auch beim Thema Elektromobilität.
Ja.
Und lass uns nochmal auch nochmal drauf schauen, wie jetzt eigentlich Geely überhaupt konstituiert ist. Welche Marken gehören überhaupt dazu, damit man da auch nochmal einen kleinen Überblick hat. Also die Dachmarke ist die Geely Holding. Da gibt es die chinesischen Marken, Geely Auto sozusagen als Kernmarke. Dann Lynk & Co, auch sicherlich einigen noch einen Begriff, auch hier in Europa vertreten. Zeekr, wollen wir gleich auch nochmal tiefer einsteigen. Und es gibt noch Farizon, das sind die chinesischen Marken. Und auf der anderen Seite eben die europäischen Brands mit Volvo, mit Smart, das Joint Venture zusammen mit Mercedes-Benz, Polestar und auch ja so ein bisschen so der Klassiker Lotus auch mit an dabei. Also ein bisschen so die sportliche Komponente an der Stelle. Also man sieht so ein bisschen wie Volkswagen, so ein bisschen wie Stellantis, einen Mehrmarken-Giganten, der ja auch eine Mehrmarkenstrategie an dieser Stelle fährt. Und da geht es nun für Geely momentan auch darum, gerade wenn man auf den europäischen Markt schaut, eben diese Marken nicht mehr nur so nebeneinander herlaufen zu lassen, sondern viel enger auch zusammenzuarbeiten, was das Thema Entwicklung angeht, was das Thema Produktion angeht, auch spannend, wie sich das jetzt in Europa jetzt entwickeln wird, aber auch was das Thema Vertrieb angeht. Also ein Beispiel, Lynk & Co. soll jetzt auch zum Beispiel mit Volvo im gleichen Autohaus stehen am Ende des Tages. Also hier sieht man auch dann die Schwesterbeziehungen. Ja, und ich habe dazu auch nochmal ein Originalzitat vom Firmengründer und CEO Li Shufu, das da ganz gut zu passt. Und das ist, "Working in isolation will ultimately lead to a self-destructive path to obsolescence." Also was übersetzt so heißt, wer isoliert arbeitet, der wird langfristig verschwinden. Und genau deshalb setzt Geely jetzt eben auf Integration anstatt Abgrenzung an der Stelle. Ja. Für Geely ist jetzt Europa eben nicht mehr nur ein Exportmarkt, sondern eben auch eine zentrale Säule der gesamten Strategie. Man baut hier die europäischen Entwicklungskompetenzen aus. Es gibt Technologiezentren in Göteborg, in natürlich logischerweise wegen der Nähe zu Volvo und Polestar und Frankfurt. Man will da die Engineering-Kompetenzen eben auch bündeln und eben auch, und das ist ganz wichtig, jetzt auch zwischen Entwicklung und Marktstart eben auch deutlich die Zeit verkürzen, also auch hier Geschwindigkeit aufnehmen. Und das passt auch so ein bisschen zu den globalen Ambitionen, die Geely hat. Also momentan, hatte ich ja schon gesagt, sind wir so im 3-Millionen-Bereich, was den globalen Absatz anbelangt, im letzten Jahr auch. Und perspektivisch soll das auf über 6,5 Millionen Fahrzeuge spätestens 2030 kommen, also mehr als eine Verdoppelung. Mhm. Ein Drittel davon außerhalb von China und eben Europa da als zentrale Spielwiese. Und man versucht das eben jetzt eben über verschiedene Marken zu erreichen und damit eben auch verschiedene Kundensegmente gleichzeitig zu adressieren, aber vielleicht in manchen Bereichen auch nicht unterschiedliche Kundensegmente, sondern vielleicht auch die gleichen. Aber da das wird jetzt gleich nochmal ein bisschen deutlicher, wenn wir über quasi zwei Marken sprechen, die das so ein bisschen verkörpern. Und Pascal, du hast dich mit einem hierzulande doch deutlich bekannteren Marke mal auseinandergesetzt. Verrate doch mal, wer das ist.
Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist Polestar, was insofern spannend ist, weil natürlich Polestar sich so ein bisschen aus der Historie heraus sich natürlich als europäischer OEM versteht, natürlich aber eigentlich erst so richtig ein OEM auch geworden ist unter chinesischer Führung. Und weil da so ein bisschen deutlich wird, und da gehe ich gleich drauf ein, dass dass so ein bisschen jetzt einfach die Übergänge zu den anderen Konzernmarken stärker fließend sind, die früher vielleicht ein bisschen härter waren. Das heißt, Polestar ist tatsächlich eins der absolut plakativen Beispiele für genau die Strategie von Geely, die du gerade genannt hast. Nämlich sich vielleicht in dem ersten Schritt als Holding irgendwo die Fußabdrücke in den verschiedenen Märkten einzuholen. Ist ja durchaus auch bemerkenswert. Unterscheidet Geely auch so ein bisschen von anderen chinesischen OEMs, zu sagen, frühzeitig irgendwie über Volvo, Polestar, Aufbau von Polestar, dann auch das Joint Venture mit Mercedes-Benz und Smart eben als Marke auf die Beine zu stellen oder weiterzuführen. Das heißt, man hat sich ja frühzeitig die Fußabdrücke sozusagen gesichert und jetzt geht das Ganze dann eben doch stärker als ein Konzerngedanke, als ein Unternehmensgedanke weiter. Aber schauen wir mal eben auf Polestar. Wo steht Polestar aktuell? Warum ist Polestar gerade spannend? Weil man eben an der Marke nicht nur erkennen kann, wie Geely momentan unterwegs ist, sondern natürlich man auch sehr schön ablesen kann, wie schwer vielen jungen Playern eben auch so diese Industrialisierungsphase der Elektromobilität fällt. Ne? Also das war, lange war Polestar so ein bisschen auch als Gegenentwurf zum klassischen OEM angelegt. Ja, skandinavisch, digital, elektrisch, direkt zum Kunden, also Direktvertrieb, so ist man ja auch gestartet. Schon die Volvo-Nähe auch genutzt, auch im Design, aber sich ganz klar eigenständig positioniert. Und jetzt ist eben ein bisschen die Frage, ob Polestar aus dieser Elektronische, Nischenmarkendasein heraustreten kann und ob daraus jetzt ein belastbares Elektroauto-Unternehmen werden kann. Das ist so ein bisschen gerade die Phase, die Stelle, an der Polestar gerade steht. Vielleicht mal eine kurze Einschätzung oder Einordnung, wo Polestar herkommt. Eigentlich ursprünglich aus dem Motorsport, war viele Jahre im Prinzip die Performance- und Tuning-Marke von Volvo und wurde dann aber 2017 von Volvo und Geely als eigenständige Marke für elektrifizierte Fahrzeuge positioniert. Der Polestar 1 damals war noch ein Plug-in-Hybrid, in der Folge aber konstant auf reine Elektrofahrzeuge gesetzt. Und Dann ist man 2022 börsennotiert geworden. Volvo hat seine Beteiligung später deutlich heruntergefahren, wodurch Geely ein noch stärkerer strategischer Anker dann auch für Polestar wurde. Und das ist jetzt eben ja der spannende Punkt, an dem man steht. Der Markt, der Elektromobilitätsmarkt, haben wir schon oft besprochen, wird härter, die Euphorie vielleicht zum Start, als sich viele dieser Unternehmen gegründet haben. Wir haben ja auch über andere schon gesprochen, Lucid zum Beispiel. Dieser Markt ist eben nicht mehr so euphorisch, wird härter, man ist stärker in der Realität eines OEMs angekommen. Das gilt für viele von diesen neuen Playern und es gilt eben auch für Polestar. Auch Preiskämpfe, man hat mit Kosten zu kämpfen, dass natürlich Dinge wie Zölle, geopolitische Spannungen natürlich auch auf einen neuen Player drücken, brauche ich hier auch niemandem zu erzählen. Und dann ist eben auch irgendwann CEO Michael Loescheller, ehemals auch bei Opel Chef gewesen, was ja auch wieder eine interessante Rückblick auf unsere News am Anfang war. Da kommen wir auch wieder rein. Also Michael Loescheller eben an Bord gekommen, Polestar in genau diese neue Ära, diese neue Phase zu überführen, von der Idee, von der guten Idee, von einem Markenversprechen in ein belastbares Unternehmen. Ja, und ich hatte Anfang des Jahres auch die Gelegenheit, mit Michael Loescheller zu sprechen, ein Interview mit ihm zu führen und ihn so ein bisschen zu fragen, wo steht Polestar momentan und welche Weichen werden denn jetzt gestellt, um genau in diese nächste Phase eintreten zu können. Er sagt selbst auch nochmal ganz plakativ, ja, Kosten gehen runter, Effizienz steigt, wir arbeiten mit Plattformstrategie und wir straffen Prozesse. So, da steckt schon mal einiges drin. Das werde ich jetzt noch mal ein bisschen weiter ausführen, was das bedeutet. Vor allem heißt es auf Seiten von Prozessen in Richtung Handel eine Abkehr vom Direct-to-Customer, vom Online-Direktvertrieb. So ist man gestartet mit Polestar, hat dann aber festgestellt, dass das vielleicht für den Aufbau gut so war, aber am Ende dann doch einfach nicht das Volumen gebracht hat und das Wachstum gebracht hat oder für das Wachstum gesorgt hat, was man braucht, um eben auch finanziell gut aufgestellt zu sein. Loescheller selbst sagt dazu im Interview mit mir, das hat für den Start gut funktioniert, aber es hat nicht die Wachstumsraten ermöglicht, die wir für die nächste Stufe brauchen. Deshalb haben wir konsequent auf Händlervertrieb umgestellt. Wir haben Händler ausgewählt, fast alle sind auch Volvo-Partner und verkaufen Polestar in gemeinsamen Showrooms. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, auch Link & Co., die ja auch so ein bisschen Volvo-Cousins, Cousinen sind, sollen ja auch dort im Prinzip in vielen Volvo-Showrooms und Händlern mit reingehen. Polestar bekommt auch eigene Showrooms. Es geht gar nicht darum, sich jetzt nur sozusagen bei Volvo ins gemachte Nest zu setzen, aber man wird hier ganz klar das Volvo-Händlernetz nehmen, um auch Polestar zu vertreiben. Man hat auch gerade erst, vor allem hier in Deutschland zum Beispiel, die Partnerschaftsmodelle und die Zusammenarbeitsmodelle mit Händlerbetrieben auch jetzt zum April 26 erst ganz neu aufgestellt, neue Händlerverträge, neue Margenstruktur. Und ich habe es schon gesagt, viele Partner kommen aus dem Volvo-Netz. Das macht auch tatsächlich, macht dieser strategische Wechsel, den man ja auch letztes Jahr schon angestoßen hat, nicht erst jetzt, macht sich auch schon irgendwo bemerkbar. Denn eigentlich ist Polestar absatzseitig auf einem ganz guten Kurs. 2025 hat man rund 60.000 Fahrzeuge verkauft. Das ist ein Plus von 34%. In Deutschland war es sogar ein Plus von 57% im Vergleich zum Vorjahr. Auch jetzt schon im ersten Quartal 26 hat Polestar 13.126 Verkäufe gemeldet. Das ist ein Plus von 7%. Die Sales Points außerhalb von China sind auf 230 angestiegen. Bis Ende 26 sollen es 250 Verkaufsstandorte sein. Also hier definitiv Wachstum. Die Frage ist jetzt natürlich, macht sich das schon in Finanzkennzahlen bemerkbar? Und da muss man sagen, das bleibt immer noch hart. Wir hatten 25 ein Rekordabsatzjahr. Der Umsatz stieg auch um 50% auf 3 Milliarden US-Dollar. Aber Polestar bleibt trotzdem tief in den roten Zahlen. Der Nettoverlust betrug letztes Jahr 2,357 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow bei minus 1,37 Milliarden US-Dollar auch deutlich negativ. Also wir haben hier aktuell Wachstum, wir sehen Wachstum, wir sehen Absatzwachstum, wir sehen Umsatzwachstum. Für einige Kennzahlen bereinigen sich auch, aber der Kapitalbedarf bleibt hoch und insofern reicht das eben noch nicht, um das Ganze zu decken. Deswegen geht Michael Loescheller eben auch hart an die Kosten ran und das heißt jetzt vor allem mehr Zusammenarbeit mit den Geely-Konzernbrüdern und Schwestern im Geely-Universum. Ja, und da muss man jetzt eben Polestar so ein bisschen einsortieren. War natürlich mal sehr stark an Volvo angelehnt. Das hat sich so ein kleines bisschen dann eben von Volvo aber auch abgelöst. Heute eben stärker sogar eher im Geely-Universum verankert. Ist natürlich als westliche Premium-Elektromarke positioniert, aber eben ganz stark mit chinesisch konzernindustrieller Rückendeckung, so muss man es irgendwo sagen. Ja, und das wird jetzt eben immer stärker. Und Michael Loescheller hat jetzt eben entschieden, er sagt auch selber sehr deutlich, dass es eine eigene Entscheidung von Polestar war, entschieden auf Konzernbaukasten zu setzen. An der Stelle nochmal ein Zitat von ihm. Die Plattform ist für uns technische Basis, nicht Identität. Die Entscheidung, eine Konzernplattform zu nutzen, treffen wir bewusst und sie liegt einzig bei uns. Danach beginnt die eigentliche Arbeit. Wir müssen daraus einen Polestar machen. Polestar DNA heißt in der Praxis Fahrverhalten und Design. Und weiter sagt er, wir nutzen die Skaleneffekte in der Basis, investieren gezielt dort, wo Polestar spürbar anders sein muss. Das heißt, Polestar versucht jetzt so ein bisschen den, ich würde mal sagen, Ritt auf der Rasierklinge zu sagen, wir versuchen Eigenständigkeit aufrechtzuerhalten, auch vor allem auf dem europäischen Markt mit einem europäischen Appeal, mit einer europäischen Markenidentität, während man gleichzeitig eine technologische Basis ganz klar im Konzern sucht und auch nutzt. Und da ist natürlich schon, Yannick, und das ist dann jetzt auch der gute Übergang zum Beispiel auch zu Sika, was du dir ja noch ein bisschen angeschaut hast, ganz klar, das ist eben ein schmaler Grat, zu wenig Geely-Konzern-Baukasten zu nutzen, wäre zu teuer und ineffizient. Zu viel sichtbare Geely-Nähe könnte am Ende die schwedisch-europäische Premium-Erzählung am Ende wieder schwächen. Zu viel Volvo-Nähe macht Polestar am Ende irgendwo austauschbar. Zu viel Nähe zu Sika zum Beispiel aber würde das Ganze auch intern erklärungsbedürftig machen. Und das ist ja so ein bisschen der entscheidende Punkt bei Polestar gerade. Und das ist dieser ganz schmale Grat, an dem man gerade steht, ist, wie viel Geely darf denn eigentlich, darf und soll und muss in Polestar stecken und auch sichtbar werden, damit auf der einen Seite für den Konzern Geely ein Schuh draus wird und auf der anderen Seite man irgendwo aber seine, vor allem auch europäische Identität nicht verliert. Denn, Yannick, und jetzt kommst du ins Spiel, der nächste Player, der wartet ja bereits auf den Marktstart sozusagen in Europa und kommt ja mit ganz vergleichbarem Konzept.
Absolut. Und genau das ist dieses Spannungsfeld, was wir auch in dem Vorfeld dieser Folge, als wir uns jetzt so in der Vorbereitung darüber unterhalten haben, wie wir es angehen wollen, auch darüber unterhalten haben und ausgetauscht haben, wo wir auch so ein bisschen Fragezeichen auch hatten. Hier ist jetzt dieses Spannungsfeld, was gerade aufgebaut wird. Auf der einen Seite gibt es nun diese einigermaßen etablierten Marken in Europa mit Volvo, mit Polestar. An der Stelle, und es gibt auch Link & Co. und Lotus, da wollen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen an der Stelle, aber diese beiden jetzt mal so als herausgenommen. Und jetzt kommt mit Sika eine Marke dazu, die in China schon etabliert ist, aus dem Geely-Konzern, eine Premium-Marke, die es jetzt eigentlich in Europa auch ganz ähnlich macht an der Stelle. Und da ist natürlich schon die Frage, ja, was ist denn da jetzt eigentlich die Strategie? Gerade wenn Polestar und Volvo jetzt näher oder vor allem Polestar jetzt näher auch an den Geely-Konzern heranrücken und man, ich habe es ja auch eingangs gesagt, man will da enger zusammenkommen, was Entwicklung, was Produktion, was Vertrieb anbelangt. Wo unterscheidet man sich an der Stelle noch? Sind es dann die Design-Details? Sind es vielleicht Reichweiten-Details am Ende des Tages, die den Unterschied machen? Oder geht man quasi dann da auch wieder ein bisschen mehr über die Masse und sagt, wir greifen da jetzt von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Marken-Appeals aus die gleiche Kundschaft an? Weil, und das ist jetzt, habe ich ja schon gesagt, Sika ja nun auch ganz klar die Premium-Strategie führt. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht das klassische Muster, wie chinesische OEMs nach Europa kommen. Ne? Also viel Technik, niedriger Preis, schnelles Volumen. Nein, man will ganz klar, das sagt Sika auch selbst, als Premium-Marke in Europa wahrgenommen wird. Selbst sagt man High-End-Challenger im Premium-Segment werden. Ne? Also ein ganz klar selbstbewusster Move mit einer neuen Marke. wie es ja andere Chinesen auch schon versucht haben oder auch versuchen. Ne? Also NIOs haben wir hier an der Stelle auch schon viel gesprochen drüber. XPeng, auch die versuchen sich im Premium-Segment in Europa zu etablieren. Und auch ganz wichtig, auch diese Marken versuchen das nicht mit einem chinesischen Appeal oder jetzt sozusagen auf die Masse zu gehen, sondern wirklich mit einem europäischen Einschlag, mit einem, wie es Sika auch selber sagt, mit einer European Soul, die man entwickeln will als Differenzierungsmerkmal. Also das versucht man wie in Europa ganz stark zu bekommen. Also Design aus Schweden, Entwicklung aus Deutschland und Polen und irgendwie ganz gezielt auf die europäischen Erwartungen hin abgestimmt. Da geht es um Fahrwerkthemen, um Lenkgefühl, um die Interaktion mit dem Fahrzeug, mit dem HMI, Komfortdetails, die eben im Premium-Segment am Ende des Tages auch den Unterschied machen. Und Sika kommt natürlich auch ganz stark über das Thema Software, über OTA-Updates, über schnelle Entwicklungszyklen, Feedbackschleifen, enge Feedbackschleifen zu den Kunden und eben nicht als an der Stelle als klassischer Autobauer wahrgenommen zu werden, sondern eben, wie es viele chinesische Marken versuchen, eben als Tech-Player an der Stelle wahrgenommen zu werden. Und das eben mit diesem Premium-Approach eben zu verbinden. Und auch das ist eine interessante Strategie von Sika, die sie hier in Europa versuchen. Es geht um eine extrem disziplinierte Herangehensweise an den Markt. Also man will jetzt hier nicht Rabattschlachten aufziehen, sondern oder künstliches Volumen hier aufbauen, sondern man orientiert sich ganz stark auch an dem Angang, den es auch bei deutschen Premium-OEMs geht, nämlich ganz klar ins B2B, ins Flotten-Segment auch einzusteigen und von dort aus sich nach vorne zu arbeiten, also sozusagen sich auch als Partner der Unternehmen an der Stelle zu etablieren und gerade im wachstumsstarken Segment der batterieelektrischen Firmenwagen sich auch zu etablieren. Ein Thema, das ja in Deutschland auch noch immer stark in den Kinderschuhen steckt. Der Angang in Europa, also der Marktstart erfolgte jetzt letztes Jahr, Ende 2025 und ist jetzt im Frühjahr so ein bisschen aus dem Quark gekommen, kann man sagen. Der Vertrieb soll trotzdem, das ist vielleicht so ein bisschen der unterschiedliche Kurs zu Polestar, der soll über Direktvertrieb laufen, also die Modelle Sika X, Sika 7X und Sika 001 ausschließlich eben in diesem Online-Direktvertrieb, Bestellung erfolgt ausschließlich digital. Also da geht man erstmal sozusagen den klassischen Weg, wie es moderne Player aus China momentan eben versuchen, hier Fuß zu fassen und setzt aber trotzdem natürlich auch auf ein Service-Netz hier in Deutschland oder in Europa, aber eben doch über eher diesen digitalen Weg, um da vielleicht auch nochmal die Tech-Player-Komponente zu unterstreichen. Ja, also das ist der mal so ein bisschen der Angang, den Sika hier in Europa wählt. Und ja, jetzt ist eben so ein bisschen für mich die Frage, wie will man sich quasi differenzieren gegenüber den Schwestern im Konzern hier in Europa? Ist das überhaupt das Ziel an der Stelle? Das ist jetzt eben so ein bisschen die Frage. Ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt auch wenn du nochmal auf Polestar oder den Vergleich nochmal zu Polestar auch ziehst. Ich finde, es ist schon ein sehr ähnlicher Angang. Man will ein eigenes Auto hier beziehungsweise eine eigene Marken-Identität aufbauen und das ein bisschen abkoppeln auch so von dem chinesischen Appeal. Das ist das Ähnliche, was Polestar ja quasi auch machen möchte. Also wo sind da so ein bisschen die Unterschiede, die man feststellen kann? Das ist eben die Frage.
Ja, das ist eine gute Frage. Also bislang ist es ja so, beides sind Elektro-Premium-OEMs. Ja, und Polestar ist jetzt eben die europäische Variante mit ein wenig chinesischer Färbung, vor allem in der Technologie.
Ja.
Und Sika ist jetzt die chinesische Variante mit ein wenig europäischer Färbung, vor allem wenn es in Richtung Design und Gefälligkeit und europäischen Appeal geht, der ja europäischen Kunden vor allem einfach extrem wichtig ist. Das ist ja auf dem europäischen Markt ja auch bekannt. So. Und damit sind natürlich aber die Übergänge zwischen diesen beiden Marken fließend. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist jetzt tatsächlich die Frage danach, wie groß am Ende die Überschneidung zwischen diesen beiden Marken auch in der Wahrnehmung wirklich sein wird. Sprich, sind sie tatsächlich harte Konkurrenten gegenüber demselben potenziellen Käufer? oder ist es einfach eine leichte Überschneidung, also ein fließender Übergang, womit ich am Ende als Konzern aber sicherstelle, dann am Ende doch größere Marktanteile zu haben? Weil man kann es ja mit jedem Konzern mit mehr Marken, kann man natürlich diskutieren, warum braucht Volkswagen die Volumenmarken Skoda und Seat und Volkswagen, wenn man sich dann am Ende dann doch um die gleiche Käuferschicht streitet, weil ob ich mir einen Golf oder einen Leon oder einen Octavia kaufe, das sind für mich dreimal sozusagen mehr oder weniger das gleiche Fahrzeug. Ja, und jetzt kann man natürlich dann aber sagen, naja, Volkswagen wird einfach wichtig sein, dass egal, wie man sich entscheidet, am Ende landet das Geld bei Volkswagen in der Tasche. Ja, und bei Stellantis ist es ähnlich. Ja, du hast mit Peugeot und Citroën im Prinzip zwei Marken, die ja nahezu fast identisch positioniert sind. Ja. Ein bisschen unterschiedlich im Appeal, aber eigentlich identisch positioniert sind, was am Ende die Käuferschichten angeht. Und hier kannst du natürlich auch sagen, auch bei Polestar, Zeekr, kannst du natürlich sagen, irgendwie wird man sich am Ende dann zwischen zwei Varianten, die sich dann vor allem in Design und Appeal dann doch unterscheiden, wird man sich dann womöglich für eins von beiden entscheiden und am Ende landet alles bei Geely. Also insofern klassische Großkonzernlogik, ja.
Ja, das würde ich auf jeden Fall, dem würde ich nicht widersprechen. Und da steckt auch sicherlich, und da steckt viel Wahrheit auch drin. Aber, und da kommt für mich so ein bisschen der vielleicht auch entscheidende Unterschied auch heraus. Und da haben wir hier im Podcast auch schon an verschiedenen Stellen drüber gesprochen. Die große Hürde für chinesische OEMs momentan bei der Expansion ist ja nun mal, gerade auch wenn es um junge Player geht, sozusagen auch vor allem in Europa ein ja funktionierendes Vertrieb auch aufzusetzen. Daran scheitern ja momentan so ein bisschen die vor allem auch jungen Player wie NIO zum Beispiel. XPeng versucht es jetzt auch ganz klar, setzt auch ganz klar auf ein Vertriebsnetz, setzt auf Händler in Deutschland und in Europa, um auch jetzt nicht nur über den Direktvertrieb zu kommen. Und da ist eben der entscheidende Unterschied. Zeekr muss jetzt quasi sich erstmal etablieren hier in Europa, in Deutschland, in diesem Premium, in diesem ja sehr auch heiß umkämpften Premium-Segment, wo es ja in Deutschland nun mal ganz, ganz, ganz stark etablierte Player gibt, wo es ja schwer wird, auch erstmal daran vorbeizukommen. Natürlich mit diesem technologischen Versprechen, dass vielleicht der ein oder andere Premium-Segment, Premium-OEM für den einen oder anderen Kunden nicht so erfüllt, würde ich jetzt auch ein bisschen widersprechen tatsächlich, wenn man sich die aktuellen Modelle anschaut. Ja. Aber also das ist so ein bisschen das, warum versucht man es jetzt mit so einer ganz frischen, jungen Marke aus dem Blickwinkel des europäischen Kunden natürlich. In China ist das ja ein anderer Schnack an der Stelle, was Zeekr anbelangt. Aber wieso versucht man das jetzt, wenn da nicht vielleicht auch noch was anderes hintersteckt? Und da könnte es natürlich auch sein, dass man sieht, wie Polestar ja auch schlingert, was jetzt der richtige Angang ist, wie man die Autos an den Mann und an die Frau bringt. Dass man vielleicht auch sagt, ja, vielleicht ist die Zukunft im Geely-Konzern für Polestar und Volvo auch gezählt an der Stelle. Das ist jetzt sehr spekulativ natürlich. Aber für mich erschließt sich noch nicht so ganz, warum man es jetzt versucht, so von null auf jetzt diese Zeekr-Marke hier in Europa aufzubauen, was ja schon auch eine große Herausforderung sein wird, auf diesem Markt sich da zu etablieren, weil der nun auch eben von der Käuferschicht, von den Käuferschichten her sehr traditionell funktioniert und auch sehr stark eben an dieses an diesen klassischen Autohandel eben auch noch gebunden ist, vor allem in Deutschland natürlich. Deswegen finde ich, das kann man das nicht so ganz vergleichen mit Mehrmarkenkonstrukten wie zum Beispiel Volkswagen oder auch ein Stellantis oder ein Renault an der Stelle, die ja nun in Europa einfach ganz klar etabliert sind. Also da finde ich, hinkt der Vergleich so ein bisschen, wobei der Grundtenor oder die Grundidee dahinter schon recht logisch ist an der Stelle.
Naja, du hast recht. Der Unterschied zwischen Zeekr und Polestar ist natürlich, Zeekr ist im Heimatmarkt etabliert und jetzt kommt im Prinzip die Expansion. Ja, Polestar kämpft natürlich noch darum, etabliert zu sein überhaupt. Ja? Und natürlich haben wir jetzt gerade gesagt, die Absatzzahlen zeigen in die richtige Richtung, sind natürlich mit 60.000 Fahrzeugen aber auch noch im Vergleich mit anderen Playern gering. Ja? Das heißt, und da würde ich dir zustimmen, ohne zu spekulieren, aber an der Stelle schon zu sagen, naja, zumindest mal als Geely-Konzern mal zu schauen, was denn jetzt besser ankommt und zu gucken, was mehr eine Zukunft hat als das andere, das kann natürlich schon einfach auch eine Strategie sein, zu sagen. Ne? Also Zeekr ist jetzt eben einfach der zu Hause auf dem Heimatmarkt etablierte Elektro-OEM, ja, auch noch eine junge Marke, aber zumindest etwas, wo man auf einer Erfolgsbasis jetzt expandiert. Und Polestar muss jetzt natürlich beweisen, dass jetzt vor allem auch der neue Kurs unter Michael Oscheller, der eingeschlagen wurde, dass der jetzt auch wirklich funktioniert, dass der auch wirtschaftlich funktioniert, dass der finanziell funktioniert und dass man sich eben hier auch etabliert. Und du hast ja auch gerade eine Sache gesagt, die völlig richtig ist. Wir stehen ja jetzt gerade, und man kann über europäische Elektromobilität kann man sprechen und von der kann man halten, was man will. Aber wir sprechen ja nicht gerade davon, als wären nicht vor allem im Premium-Segment in Deutschland und Europa nicht wirklich technologisch fortschrittliche Fahrzeuge vorhanden. Mhm. Ich denke da jetzt mal an BMWs neue Klasse, ja, an den iX3 zum Beispiel, wahrscheinlich eins der fortschrittlichsten Autos der Welt. Das darf man, glaube ich, so benennen. Und da ist es natürlich nicht so, oder das ist ja die Frage, hat jetzt der europäische Markt darauf gewartet, eine chinesische Premium-Elektromarke zu bekommen? Ja? Ja. Ist ja eher so, dass der europäische Markt darauf wartet, günstige Elektroautos zu bekommen, weil die Premium-Varianten, die habe ich im Prinzip und die sind auch technologisch weit. Hm. Wobei man da auch sagen muss, auch ein Zeekr wird preislich noch nicht da liegen, wo BMW, Audi, Mercedes liegen, wenn ich dann schon mal für ein vernünftiges Elektroauto dann deutlich ans Ende der fünfstelligen Skala auch mal gehen muss. Ja?
Genau so ist es. Das ist natürlich, kann am Ende vielleicht auch im Premium-Segment auch der entscheidende Vorteil sein, wenn man es schafft, die entscheidenden Kernelemente auch eines Elektroautos, das ist nun mal Reichweite und das sind auch die, keine Ahnung, Software-Features im Auto, das ist vielleicht auch das Thema autonomes Fahren am Ende des Tages. Wenn man das schafft, diese Features mit einem Premium-Appeal, mit einem europäischen Premium-Appeal vor Kunde zu bringen, zu einem Preis, der dann doch noch deutlicher, auch wenn man sich das Thema Flotten anschaut, wenn man das dann das schafft, da günstiger zu kommen, aber den gleichen, die gleiche Qualität am Ende des Tages auch liefert. Aber dieser Weg dahin, auch dieses Qualitätsversprechen auch dem Kunden klar zu machen, das ist natürlich immer noch ein steiniger und schwieriger Weg, gerade eben in Europa auf dem Markt. Deswegen, es gibt diese Chance oder es gibt diese Möglichkeit für die chinesischen OEMs in diese Lücke reinzustoßen, eben was den Preis auch anbelangt. Das ist jetzt nicht der Angang, auch von Zeekr nicht, also zu sagen, wir sind jetzt besonders günstig. Aber wie du schon richtigerweise sagst, im Vergleich zu den deutschen Premium-OEMs vielleicht dann doch der Tick günstiger, den ein oder anderen Kunden, auch Flottenkunden vielleicht am Ende des Tages dazu bringt, wird ein Zeekr einem BMW oder einem Mercedes vorzuziehen.
Ja. Und man darf ja in all der Sache jetzt auch noch nicht, und das vielleicht aber als Abschluss ja auch nicht vergessen, Geely kommt auch mit den anderen Marken nach Europa. Ja, also ja. Geely ist auch mit der Marke Geely in Europa vertreten, ist natürlich über Smart, und Smart hat ja als Marke ja natürlich auch noch den europäischen Fußabdruck, wird hier irgendwo als europäische Marke natürlich noch irgendwo wahrgenommen. Ist man ja auch hier, Link und Co. hast du angesprochen.
Expansionspläne wieder, ja.
Ist ja nicht nur so, als würde Geely sagen, wir setzen jetzt in Europa auf das elektrische Premium-Segment und lassen mal Polestar und Zeekr sozusagen halb miteinander, halb gegeneinander antreten, um zu schauen, was am Ende vielversprechend ist. Geely kommt auch mit den anderen Marken und auch mit den Elektro-Volumen-Marken natürlich auch hier rüber.
Ja. Ja, absolut. Und wir werden es weiter verfolgen, wie das jetzt weitergeht. Vor allem natürlich auch mit den anderen chinesischen OEMs, die jetzt nach Europa kommen. Und wir haben es eingangs gesagt, auch ein total spannender Player mit Leapmotor, der sich ja sozusagen in dem Konstrukt von Stellantis bewegt und da jetzt auch die Synergien sucht und vielleicht da auch den Marktzugang, es geht ja auch um Produktion und so weiter, die jetzt auch in Spanien stattfinden soll.
Gucken wir vielleicht als nächstes mal drauf.
Sollten wir auch mal drauf gucken. Definitiv, machen wir auf jeden Fall. Für heute ist es jetzt erstmal, machen wir jetzt erstmal ein Wrap-up und sagen, das war auf jeden Fall spannend, auf so einen Player zu schauen, der vielleicht hier und da noch nicht so in aller Munde ist und auch noch nicht so bekannt ist, zumindest nicht, was den Mutterkonzern anbelangt. Fand ich auf jeden Fall spannend, darüber zu diskutieren und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und auf die nächsten OEMs, die wir uns mal genauer anschauen werden.
Genau so sieht's aus. Dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Bis dann. Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.